ARD.
Politik ist wie eine Droge. Wenn man das Gefühl hat, man kann Einfluss nehmen auf die Realität, etwas ändern, das bestehen bleibt, das ist verlockend.
Ich bin eindeutig der Älteste hier. Ich habe die höchsten Ämter inne gehabt. Ich kann euch also belehren.
Sie setzen auf eine starke Zentralisierung und nicht auf den Respekt der lokalen Gemeinschaft.
In Polen.
Hi, ihr seid in Polen. Herzlich willkommen bei den Nachbarn.
Witam, witam. Das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Und wir sind eure Korrespondenten in Polen. Christine Joachim und Martin Adam.
Wir begleiten Polen dabei, wie sich das Land nach 8 Jahren rechtspopulistischen Umbaus den Weg zurück nach Europa, den Weg zurück zur Rechtsstaatlichkeit bahnt.
Und dieser Weg, das ist in den letzten Folgen klar geworden, ist ein ziemlich komplizierter. Die PiS-Partei, die Polen bis Dezember regiert hat, hat wirklich fast alle Bereiche der polnischen Gesellschaft und vor allem des Staates so verändert, dass eine Reform oder gar ein Rückweg oft nur mit Tricks möglich sind, wenn überhaupt.
Das könnt ihr alles nachhören, abonnieren und gern allen anderen empfehlen. In der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt.
Aber die neue Regierung hat ja nicht nur Veränderung versprochen, sondern auch Aufarbeitung, sogar eine Abrechnung der PiS-Zeit. Und darum geht's heute.
Denn Jarosław Kaczyński, der Präses, der Chef der PiS, lange Zeit Polens mächtigster Politiker, hatte vor ein paar Tagen einen großen Auftritt. Ausnahmsweise nicht als der, der die Ansagen macht, sondern als einer, der Rede und Antwort stehen, der sich also rechtfertigen muss.
Und was er da gesagt hat, das lässt tief blicken. Nicht nur in die Gedankenwelt des Mannes, der Polen tatsächlich erbarmungslos seinen Stempel aufgedrückt hat, einer, der seine politischen Gegner im Wesentlichen für Verbrecher und Spione hält, sondern indirekt auch in den Zustand seiner Partei.
Wie steht's also um Kaczyński, um sein politisches Lager und sein Lebenswerk, seine Partei? Die Suche danach fangen wir aber nicht in Warschau an, sondern in einer Kleinstadt, fast genau in der Mitte Polens.
Kapitel 16. Verbrecher und Spione.
Ich bin nämlich in Konin, kleine Stadt, 200 Kilometer westlich von Warschau.
Ja, du bist da, ich bin in Warschau, in deinem Büro.
Ne, wie, du sitzt wieder in meinem Büro.
Wir hatten es ja schon mal, genau. Ich sitze wieder in deinem Büro, hab's mir ganz gemütlich gemacht. Ne?
Sag mal, Christine, hast du eigentlich was zu essen?
Ich hab nichts, Mann.
Ich hatte ja eigentlich was zu essen als Überraschung für dich dagelassen.
Ja, Martin. Du, okay, da liegt unterm Tisch bei dir, unter deinem Schreibtisch, eine Packung Jerzyki, ne? Das habe ich tatsächlich festgestellt, als ich heute irgendwann im Laufe des Tages ein extremes Bedürfnis nach was Süßem hatte und irgendwie durchs Haus hier gelaufen bin. Und
also sehr, sehr leckere polnische Kekse, muss man
sagen. Ja, und ich möchte auch eigentlich sagen, es sind nicht nur einfach Kekse, das ist viel zu wenig. Ja. Es ist, ich würde sagen, die dickste Praline der Welt. Es sind halt so kleine, runde Schokoladen, ja, Pralinen, würde ich schon sagen, ziemlich dick. Die heißen Jerzyki nicht ohne Grund, heißt kleine Igelchen, ne, auf Deutsch. Das Polnische heißt kleine Igelchen.
Das war mir gar nicht klar.
Ja, und weil die halt so kleine, die sehen halt aus, wie sie haben so kleine Stacheln nach oben raus. Das sind dann meistens so Nüsse oder irgendwas da, die dann halt auch mit Schokolade überzogen sind. Und ich liebe die, Martin. Deswegen musste ich da, als ich die heute irgendwann entdeckt habe, im Laufe des Tages einfach schon einen essen. Danke, Martin. Das ist so mit ganz viel Karamell da drin. Oh, das ist wirklich großartig. Ich finde es echt komisch, dass es das nicht in Deutschland gibt. Die gibt es nicht in Deutschland. Warum nicht?
Ich habe als Ausgleich heute ein sehr polnisches Frühstück. Ich bin hier im Hotel in so einem Plattenbau-Hochhaus. Also ich finde es fantastisch, aber es weht hier wirklich so ein 90er-Jahre-Vibe durch die Gänge. Das ist ganz, ganz, ganz stark. Konin ist eine total spannende Stadt. Ich bin hier zum ersten Mal. Das ist eine kleine Stadt, die gibt's schon seit dem Mittelalter. Auf der einen Seite des Flusses, hier fließt die Warta. Und da waren wir heute mal. Da ist richtig so süße Altstadt, kleiner Marktplatz. So wirklich ganz, ganz schnuckelig.
Das ist so Richtung Berlin, oder? Wenn man von Warschau gerade Richtung Berlin
fährt. Der Berlin-Warschau-Express fährt hier durch.
Ah ja.
Und dann fährt man über den Fluss rüber. Und hier ist der eigentlich größere Teil der Stadt. Und das ist eine große Plattenbausiedlung. Und wir waren vorhin mit Christian Majewski unterwegs, über den werden wir gleich noch länger reden. Der hat sich dann so im Kreis gedreht und sagte, hier sind die Blocks aus den 70ern, da aus den 80ern, da hinten aus den 90ern und ich wohne in einem Haus aus den 50ern. Also er konnte das so nach Jahrzehnten aufteilen, weil Konin ist Kohlegebiet. Hier war ein, oder ist auch noch ein großer Kohletagebau, der aber kaum noch was hergibt. Aber nach dem Krieg ist tatsächlich auch politisch geplant, diese Stadt richtig aufgepumpt worden, richtig groß geworden. Hier haben fast 100.000 Menschen gelebt. Das sind heute deutlich weniger. Aber also auf jeden Fall eine super spannende Stadt, spannende Geschichte. Ich habe ein bisschen nachgelesen und im Wikipedia-Artikel zu Konin wird als unter der Rubrik Söhne und Töchter der Stadt Julius Fromm aufgezählt. Ich zitiere, deutscher Gummifabrikant und Erfinder des ersten Markenkondoms. Ach. Konin hat die Welt verändert.
Ja, aber was hast du denn da jetzt eigentlich gemacht, Martin? Du hast Christian Majewski getroffen. Wer ist das und warum hast du den getroffen?
Ich bin hierher gefahren, vor allem, weil Anfang April die Regionalwahlen hier in Polen anstehen. Und das klingt jetzt erstmal kleiner, als es ist. Das ist aber in Polen eine ziemlich wichtige Veranstaltung. Wenn man das auf deutsche Verhältnisse übersetzt, ist das so, als würden Landtagswahlen in den Bundesländern, Kommunalwahlen, alle Wahlen, die nicht Bundestagswahlen sind, im Grunde parallel stattfinden.
Also alles, eigentlich also nach der Parlamentswahl und der Präsidentenwahl die wichtigste Wahl im Land.
Genau, alles, was unterhalb dieser nationalen Ebene stattfindet, wird bei diesen Wahlen quasi komplett neu ausgewürfelt. Die sollten eigentlich letztes Jahr 2023 schon stattfinden und sind dann von der PiS recht kurzfristig auch verlegt worden, zur Überraschung vieler. Die Begründung damals war, ja, das ist zu viel Aufwand. Also so zwei Wahlen so relativ dicht beieinander, die Regionalwahlen und die Parlamentswahlen so dicht beieinander abzuhalten, das ist also irgendwie zu fehleranfällig. Und deswegen schieben wir das mal auf die Zeit nach der Parlamentswahl.
Ja, und da war ja eigentlich der Hintergedanke, der dann am Ende nicht ganz aufgegangen ist. Wir nehmen den Rückenwind, den wir sozusagen aus dem Sieg, aus der Parlamentswahl dann haben, den nehmen wir mit in die Regionalwahl, in die Kommunalwahl und holen da nochmal ordentlich was raus.
Genau, hat nicht ganz funktioniert. Und hier in Konin sieht man jetzt vor den Regionalwahlen so sehr deutlich im Kleinen, was eigentlich im Großen gerade passiert, nämlich dass die PiS nach diesem Wahlverlust richtig große Probleme hat und wirklich, ich will nicht sagen mit dem Rücken an der Wand steht, aber ordentlich zu tun hat, dass sie sich irgendwie noch zusammenhalten. Deswegen bin ich aber hierher gefahren und habe Christian Majewski getroffen. Der ist nämlich Kandidat der PiS. Der ist 30, ist seit 10 Jahren und seitdem er 20 ist hier im Stadtrat. Also um so ein Gefühl für den zu kriegen, würde ich dir ganz gerne mal einen Ton von ihm vorspielen. Das hat er ganz am Ende gesagt. Also nachdem wir schon 2 Stunden unterwegs waren, wir haben uns lange unterhalten, waren dann auf der Straße draußen, haben ihn dabei begleitet, wie er Wahlkampf macht. Und dann sagt er das hier. Politik ist wie eine Droge. Wenn man das Gefühl hat, man kann Einfluss nehmen auf die Realität, etwas ändern, das bestehen bleibt, das ist verlockend. Ich kann dafür sorgen, dass eine Grünanlage, ein Park entsteht. Das ist verlockend. Und deshalb macht man immer weiter.
Also der hat einfach das Gefühl, der kann in der Politik wirklich was bewegen. Zumindest auch auf der Ebene, auf der er unterwegs ist. Und das motiviert ihn, immer weiterzumachen.
Ja, aber der brennt da halt wirklich richtig dafür.
Immer bei der PiS. Irgendwie hat das so familiäre Gründe oder was steckt dahinter, dass er sich genau bei der PiS engagiert hat?
Der spricht eigentlich junge Leute überhaupt nicht an. Vor allem spricht er die ältere Wählerschaft an, von denen er weiß, das ist die Wählerschaft der PiS. Das sind die Leute, auf die PiS sich verlassen kann. Auf meine Frage, warum er denn bei der PiS ist, sagt er das hier.
Ja,
ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mir ist wichtig, wie es den einfachen Menschen geht. Soziale Fragen, Hilfe für Senioren und Menschen, die es nicht so leicht haben im Leben. Ich finde, diese Idee des sozialen Zusammenhalts wurde immer von Recht und Gerechtigkeit, also der PiS, repräsentiert. Deshalb bin ich vor 10 Jahren eingetreten.
Ja gut, aber also Sozialpolitik, das ist jetzt nicht zwingend was man auf regionaler Ebene beschließt. Die Renten kann er nicht erhöhen in seiner Funktion. Also was ist sein Thema, wenn er diese Leute ansprechen will?
In diesem Gespräch mit ihm war das ganz überraschend, dass die ganze Zeit eben die große Politik, die Europäische Union, der Regierungswechsel in Warschau, dass das permanent hier mit reinspielt, weil zum Beispiel diese Frage, ob die europäischen Gelder jetzt kommen oder nicht, diese KPO-Gelder, über die wir gesprochen haben, die lange Zeit gesperrt waren wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit, die jetzt freigegeben wurden. Das hat halt ganz konkrete Auswirkungen für Städte wie Konin, die damit investieren können. Und er sagt über seine Heimatstadt,
to była elektrownia, to była kopalnia, to była fabryka
Wir hatten das Kraftwerk, den Tagebau, eine Fabrik für Bergbaumaschinen und eine Aluminiumhütte. All diese Betriebe sind heute in einem qualvollen Zustand. In der Fabrik, wo mal 500, 600 Menschen gearbeitet haben, sind heute noch 30. Die Hütte ist keine Hütte mehr, sondern nur eine Gießerei, die kaum noch Menschen beschäftigt. In Konin basierte der Arbeitsmarkt auf großen staatlichen Investitionen, die nach dem EU-Beitritt und auch durch die Produktion in China keine Grundlage mehr. Der sagte, und das fand ich war eine Zahl, die hat mich wirklich umgehauen. Der sagte, Konin verliert pro Jahr 1000 Menschen.
Krass.
Ja. 1000 Menschen, die diese Stadt nicht mehr hat. Entweder weil sie wegziehen oder weil sie sterben.
Aber dann muss der ja eigentlich total optimistisch jetzt auf die ganzen Gelder aus der EU schauen. Das schreibt sich Donald Tusk auf die Fahnen, dass er die jetzt nach Polen geholt hat. Habt ihr darüber gesprochen?
Das ist diese Widersprüchlichkeit der Peace, dass ich auch dachte, naja, aber dann muss man doch eher dagegen sein, dass eine Partei gerade in Europa so viel auf Konflikt setzt und so einen teuren außenpolitischen Kurs fährt, wie das die Peace ja gemacht hat. Und er sagt, nee, Europa ist ganz wichtig für uns, aber es muss nach unseren Regeln laufen.
Und die wären?
Also die gemeinsame Wirtschaftszone ja, der Rest nein. Also dass ja, hier irgendwie Europa in der Rechtsstaatlichkeit mitredet oder bei Minderheitenrechten oder so. Aber das ist eine typische Peace-Position. Als ich ihn dann nach den KPO-Geldern gefragt habe, also eben nach den Geldern, die ja jetzt von der Regierung Tusk freigeschaltet wurden, in Anführungsstrichen, sagt er, naja, auf dem Papier sind die jetzt freigeschaltet, aber die müssen hier erstmal ankommen. Und dann müssen wir erstmal sehen, wie die verteilt werden. Also das ist ein großes Misstrauen gegenüber der Regierung. Und er sagt auch, dass die EU-Kommission die Gelder jetzt freigegeben hat, ohne dass es eben nennenswerte Reformen gab in der Rechtsstaatlichkeit. Also es ist einfach ganz nüchtern betrachtet, egal wie man jetzt zu dieser Regierung steht, kann man halt einfach nicht behaupten, das Problem ist gelöst, die Rechtsstaatlichkeit ist wieder da.
Nee, das ist richtig.
Dass er dann eben doch den Eindruck hat, das war eigentlich ein abgekartetes Spiel. Da hat die EU-Kommission ganz gezielt der Peace-Regierung geschadet, indem sie diese Gelder gesperrt hat. Kaum kommt Donald Tusk, wenn diese Gelder freigegeben. Also großes Misstrauen gegenüber der Europäischen Union. Und insofern werden jetzt auch die Gelder nicht Tusk irgendwie positiv angerechnet, sondern da muss erst mal was kommen.
Mich würde mal tatsächlich interessieren, wie er das sieht, dass die Peace eben diesen Wahltermin verschoben hat.
Er ist da ziemlich angefressen. Und man merkt an der Stelle, dass die Peace als Partei in Bedrängnis ist. Einerseits sagt er, dass diese nationale Politik hier in das regionale, lokale so krass mit reinfunkt, indirekt. Das ist schon mal nervig, weil hier geht's nicht um Spaltung, hier geht's nicht um ideologische Grabenkämpfe, hier wird auch nicht ausgetragen, ob Donald Tusk ein deutscher Agent ist oder nicht, sondern hier geht's eben um Infrastrukturprojekte, um die Frage, ob eine Schwimmhalle saniert wird. Da muss man eh über Parteigrenzen zusammenarbeiten. Das sind ja Aussagen, die kennen wir auch aus Deutschland, aus der Lokalpolitik. Und es ist für ihn nicht gerade förderlich, wenn Jarosław Kaczynski in Warschau sitzt und die ganze Zeit eigentlich zum Kampf aufruft und solche strategischen Winkelzüge wie eben diese Verschiebung der Lokalwahlen, der Regionalwahlen, das macht ihn nicht gerade glücklich. Die verlorenen Parlamentswahlen sind keine Hilfe für einen Kandidaten für den Stadtrat, also aus Peace-Perspektive. Die Stimmung ist schlecht, der Machtverlust eine Enttäuschung für viele unserer Wähler. Das macht es für uns Kandidaten schwieriger. Hätten wir vor den Parlamentswahlen angefangen, wäre es einfacher gewesen.
Ja, tatsächlich, ne? Die Umfragen, ich glaube, jetzt gab es gerade wieder eine, da sieht die Peace bei... weiß ich nicht, so knapp über 30 und die K.O., also je nach Umfrage, ich glaube, da gibt es ein bisschen Unterschiede, entweder bei leicht drüber oder leicht drunter, aber sind ziemlich gleich auf. Und das war ja vor der Parlamentswahl noch ganz anders.
Also wir haben ja vorher darüber nachgedacht, ob diese Regionalwahlen jetzt der Punkt sein könnten, wo die Peace in Anführungsstrichen zurückschlägt. Ja, es sind jetzt auch zeitgleich etwa 100 Tage dieser neuen Regierung durch. Sie steht in der Bilanz nicht so gut da. Man könnte ja davon ausgehen, dass das jetzt der Punkt wird, wo die Peace direkt wieder zurückkommt. Und das Gegenteil scheint aber der Fall zu sein. Diese Partei hat große Probleme in sich, reden wir auch gleich noch drüber. Aber am konkretesten, finde ich, wird es, wenn man sich anschaut, es gibt, wie in Deutschland 16 Bundesländer, gibt es in Polen 16 Woiwodschaften. Im Moment regiert die Peace in 8 dieser Woiwodschaften. Mhm. Die haben bei den Wahlen 2018 die Hälfte dieser Woiwodschaften gewonnen. Das war für die Peace ein enormer Erfolg. Und die Prognosen im Moment sind, dass sie von diesen 8 7 verlieren könnte. Dass nach diesen Wahlen nur noch in Podkarpatia, also vor Karpaten, was wirklich so Peace Homeland ist.
Aber das ist Worst Case.
Aber wohl nicht so unwahrscheinlich.
Okay.
Also wir haben, bevor wir hergefahren sind, mit Marcin Palade gesprochen. Das ist ein Wahlforscher in Warschau, gehört zu dem Klub Jagiellonski, ist so eine Art Think Tank, relativ konservativ. Aber das ist so der große Wahlexperte in Polen. Peace war, ist und wird in den Kommunen nicht gut verankert sein. Sie setzen auf eine starke Zentralisierung und nicht auf den Respekt der lokalen Gemeinschaft. In dem Sinn, dass auf der Ebene der Woiwodschaft, der Kreise oder Städte Macht ausgeübt und Kompetenzen übertragen werden.
Ja, genau. Den Punkt, dass eben die Peace stark auf eine Zentralisierung setzt, das haben wir ja gesehen bei der Oder-Katastrophe vor knapp 2 Jahren. Da war ja genau das Problem, dass die Peace diese Kompetenzen, die regionalen Kompetenzen der Wasserbehörden sozusagen gebündelt hat in einer zentralen Wasserbehörde, die in Warschau sitzt. Und das ganze Krisenmanagement lief eben nicht da, wo die Krise passiert ist, sondern immer über Warschau. Und das hat ja offenbar oder offensichtlich nicht so gut geklappt.
Und das merkt man auch hier in Konin bei Christian Majewski, der ist auch, auch wenn er das nicht so richtig zugeben möchte, über diese Zentralisierung, also diese Idee der Peace, es gibt ein intelligentes, ein Brain in der Mitte, in der Zentrale. Und dieses Brain heißt Jarosław Kaczynski. Und von dem geht die Macht aus und der steuert alles. Darüber ist auch Majewski gestolpert. Denn er wäre nämlich gerne hier Stadtpräsident, also Bürgermeisterkandidat geworden. Und wer für die Peace in Konin antritt, wird aber nicht in Konin entschieden, sondern in Warschau.
Das ist echt krass, ja.
Und in Warschau, also er sagt ja, er ist seit 10 Jahren hier, er ist auf Platz 1 der Liste und trotzdem wurde in Warschau entschieden, dass ein Kandidat, der nicht mehr zur Peace gehört, sondern zur Suwerenna Polska, also der ehemalige wirklich rechtsaußen Koalitionspartner der Peace, der ist jetzt hier Bürgermeisterkandidat. Also Christian Majewski sagte nur so, ja, ich bin's nicht geworden, aber ich wünsche ihm natürlich viel Glück. Das war selbst für einen Politiker, war das recht durchschaubar, was da eigentlich seine Gefühlslage ist. Und am Rande im Gespräch sagte er dann schon, der Parteizentrale ist klar, dass sie das hier nicht gewinnen werden. Dann haben sie den vorgeschickt, weil das ist quasi ein Kandidat, der darf es jetzt mal probieren. So, und dann ist er quasi verbrannt danach. Aber man merkt, diese Partei wird, und das bringt sie jetzt in Bedrängnis, zentral gesteuert von einer Figur mit einem Kreis an Leuten um sich herum, nämlich Jarosław Kaczynski. Und der hat seine liebe Mühe, das nach diesem Machtverlust alles beisammen zu halten.
Denn auf der zentralen Ebene hier in Warschau, hier bekommt die Peace gerade ordentlich Gegenwind. Das sehen wir jeden Tag. Ja, also es gibt durch den Machtverlust natürlich ganz viel interne Kritik. Also da zerfetzt man sich teilweise eben auf offener Bühne. Da werden Vorwürfe gegenseitig gemacht. Und auch Jarosław Kaczynski steht da eben schon auch ziemlich in der Kritik.
Was auch, ja bisher auch undenkbar gewesen ist.
Absolut,
dass,
ja, ja.
Dass Kaczynski wirklich offen zum Teil zum Rücktritt aufgefordert wird. Hat er aber nicht vor.
Es gibt sogar Gerüchte, dass Morawiecki und Duda eine neue Partei gründen wollen. Also es sind nur Gerüchte, muss man sagen. Also es heißt immer, die Quellen seien verlässlich und die Journalisten, die polnischen Journalisten, die das hier in die Öffentlichkeit bringen, sind in der Regel auch gut informiert. Aber ich würde es trotzdem immer noch ein Gerücht nennen.
Während Jarosław Kaczynski als der starke Mann der Partei auch tatsächlich schwach wirkt. Also nicht politisch schwach, sondern körperlich schwach. Er wirkt stark, gealtert.
Und gleichzeitig kommt ja auch noch von außen Druck auf die Partei, die es auch nicht einfacher macht, glaube ich, für Kaczynski, da die Fäden zusammenzuhalten. Wir haben ja schon erwähnt in einer anderen Folge, dass es diverse Untersuchungsausschüsse jetzt gibt, sozusagen die große Aufarbeitung, die ja die neue Koalition auch im Wahlkampf schon immer angekündigt hat. Also es gibt zum Beispiel den Untersuchungsausschuss zu der Visa-Affäre, dass eben 100.000-fach Visa für den Schengen-Raum in polnischen Konsulaten im Ausland ausgestellt wurden, beziehungsweise auch verkauft wurden. Das ist ja alles noch nicht so ganz aufgearbeitet.
Dann gibt es einen Untersuchungsausschuss zu den Briefwahlen, heißt das. Also im Grunde waren es die Präsidentschaftswahlen 2019, als Andrzej Duda wiedergewählt wurde, 2020, Entschuldigung. Und die sind ganz, ganz kurzfristig wegen Corona verschoben worden. Die PiS hat aber ewig daran festgehalten, per Briefwahl das doch irgendwie möglich zu machen, trotz vieler Kritik. Und da sind Millionen reingegangen, die auch zum Teil in sehr merkwürdigen Kanälen versackt sind. Und das soll jetzt auch aufgearbeitet werden.
Und dann gibt es den Pegasus-Untersuchungsausschuss. Da ging es darum, dass dass 2019 im Wahlkampf, da ist das, glaube ich, aufgeflogen, dass die PiS eine Überwachungssoftware gekauft hat und mit dieser Überwachungssoftware nicht nur Oppositionspolitiker abgehört hat, sondern auch unbequeme Richter, Staatsanwälte und, das ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen, sogar Peace-Politiker. Es hieß, glaube ich, sogar, dass Morawiecki abgehört worden sein soll.
Soll auf der Liste gestanden haben. Ja, mutmaßlich. Wir müssen das tatsächlich irgendwie fettgedruckt dazu sagen, denn noch ist das alles nicht bewiesen. 9,6 Millionen Euro soll diese Software mit allem drum und dran, also nicht nur das Programm selbst, gekostet haben. Und ist in Polen so eingesetzt worden, dass der Hersteller NSO, heißt das Unternehmen, ein israelisches Unternehmen, Polen und auch Ungarn die Nutzungslizenz für diese Software wieder entzogen hat, weil sie gesagt haben, Leute, das ist so ein exzessiver Einsatz, den ihr da irgendwie bringt. Das soll gegen Terroristen helfen, nicht um die politische Opposition zu überwachen. Und aufgeflogen ist es, weil private Nachrichten vom Handy von Krzysztof Brejza, dem damaligen Wahlkampfmanager der Oppositionspartei, auf einmal bei TVP im staatlichen Fernsehen auftauchten, dann noch in einer manipulierten Variante und der Mann halt vorm Fernseher saß und sich fragte, warte mal, das war doch eben noch auf meinem Telefon.
Ich fand das auch ganz interessant, dass dann im Nachhinein irgendwie die K.O. auch sagte, jetzt wäre ihnen auch klar geworden, warum die PiS im Wahlkampf denen immer so auf den Fersen war. Die waren immer schon da, wo die K.O. auch hingehen. Die waren immer einfach schon da, wie beim Hase und Igel.
Und am vergangenen Freitag tagte dieser Untersuchungsausschuss. Und Untersuchungsausschuss ist so ein Wort, das kennt man so. Das klingt so unfassbar trocken und spröde.
Ach nö, das kann auch ganz spannend sein. Also ich habe schon bei ganz spannenden Untersuchungsausschüssen zugehört. Muss ich
sagen. Aber jetzt im ersten Moment, wenn man sagt, ich muss dir was erzählen von dem Untersuchungsausschuss, wo ich heute war, da schlafen mir die Füße ein. Aber das war unfassbar. Und nur um die Größenordnung klarzumachen. Die polnischen Nachrichtensender, eben Sender wie TVN24, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, aber auch Tok FM zum Beispiel, ein Nachrichtenradio, haben komplett ihr Programm gecancelt und haben im Grunde 8 Stunden Livestream gemacht, davon, wie Jarosław Kaczynski in diesem Untersuchungsausschuss sitzt.
Ja, und zwar aus dem guten Grund, weil man sich ja was erhofft hat. Man hat ja erhofft, dass diese Zeugenvernehmung, also diese Vernehmung von Jarosław Kaczynski, der große Knall werden wird. Aber es kam dann am Ende ganz anders. Ich meine, es war trotzdem spannend, also es war unterhaltsam, ne? Kann man nicht anders sagen.
Kaczynski war sehr gut vorbereitet.
Ja.
Und die Leitung des Untersuchungsausschusses war nicht so gut vorbereitet. Es ging damit los, dass Jarosław Kaczynski sagte, als Geheimnisträger könne er nicht verpflichtet werden, alle Geheimnisse zu verraten, weil da geht es um die nationale Sicherheit.
Er müsste erst sozusagen die Erlaubnis, die offizielle, bekommen vom Premierminister, dass er sich dazu äußern darf.
Die hat ihm Donald Tusk sogar erteilt per Twitter.
Aber erst im Nachhinein.
Jarosław Kaczynski hat sich geweigert, den Eid vollständig zu sprechen. Also wirklich zu versichern, dass er alles sagt, was er weiß. An der Stelle hätte man Donald Tusk fragen müssen als Premierminister, ob er ihm sozusagen die Freigabe gibt, auch Geheimnisse zu verraten. Das ist nicht passiert und es klingt nach einer Kleinigkeit, aber es ist ein rechtlicher Fehltritt gewesen, der das Potenzial hat, zumindest die komplette Arbeit dieses Untersuchungsausschusses und damit die komplette Aufarbeitung dieses mutmaßlich größten polnischen Abhörskandals im demokratischen Nachwendepolen aufzuarbeiten. Weil es einfach sein kann, dass alles, was er danach gesagt hat, rechtlich eigentlich nicht mehr verwertbar ist. So, und wie die Stimmung im Untersuchungsausschuss war, können wir hier mal hören.
Chaos, alle schreien durcheinander.
Aber gezielt.
Genau.
Ja, und Jarosław Kaczynski selbst macht halt einen auf ganz locker. Und er banalisiert das.
Ja, er spielt das halt runter.
Cała sprawa jest po prostu jednym wielkim nadużyciem, ale przy tym
Diese ganze Veranstaltung hier ist ein einziger großer Missbrauch. Man kann davon ausgehen, dass das die Folge von enormer russischer Lobbyarbeit ist. Und ich möchte noch eine zweite Lobby nennen, die auf Polen Einfluss hat. Die Deutsche. Diese Lobby arbeitet die ganze Zeit daran, den polnischen Staat zu schwächen.
Da ist sie wieder.
Die deutsche Bedrohung.
Obwohl die Wahl verloren ist und diese Strategie der Angstmache, dass das nicht funktioniert hat, dass es auch bei den Leuten nicht so verfangen hat, das hat nicht dazu geführt, dass Kaczynski irgendwie die Strategie ändert.
Dann muss man aber dazu sagen, er war zwar gut vorbereitet und trotzdem widerspricht er sich dann irgendwann. Er sagt ja am Anfang, er wüsste nichts davon, dass diese Software angeschafft wurde. Da hätte er nichts mit zu tun gehabt. Also er wäre eh so ein wichtiger Mensch da gewesen in der Regierung. Das sei so ein technisches Zeug gewesen. Damit hätte er nichts zu tun gehabt. Dann aber kurze Zeit später hatte er doch was davon gewusst. Dann spricht ihn ein Mitglied aus dem Ausschusspräsidium darauf an, dass er ja jetzt sich aber doch widerspricht, sagt Kaczynski wieder. Ja, jetzt im Moment habe ich mich doch erinnert, dass es eine Andeutung gab. Dann sagt das Ausschussmitglied wieder, ja, wir sind ja noch ein bisschen hier, vielleicht kommt ja noch mehr an Erinnerungen. Also, ja, das ist wirklich. Dann sagt wieder ein Peace-Abgeordneter, ruft dann wieder rein ins Präsidium. Also bitte nicht solche unfreundlichen Kommentare, sie bringen ihn ja ganz aus dem Rhythmus. Dann sagt wieder Kaczynski, nein, ich habe damit gar kein Problem. Ich weiß schon, mit wem ich es hier zu tun habe. Manchmal muss man sich auch mit Menschen am unteren Ende des Spektrums abgeben, ne? Muss mit denen reden.
Bam.
Das ist wirklich unglaublich. Aber dann, das Ausschussmitglied sagt dann wieder, ja, ich muss das ja auch. Sehen Sie, mir geht es ja genauso. Also gleich wieder die Retourkutsche.
Aber es ist völlig absurd, oder?
Ja.
Ich meine, nochmal, es ist die potenziell größte Abhöraffäre seit über 30 Jahren.
Das polnische Watergate.
Viele, viele Menschen in Polen, Journalistinnen, Journalisten, Staatsanwälte, Richterinnen, Oppositionspolitikerinnen und Politiker natürlich vor allem, haben Angst gehabt, dass sie abgehört wurden. Ein Riesending, das hat das Potenzial, diesen Staat zu erschüttern. Und dann ist da dieser Untersuchungsausschuss und die Menschen vom unteren Ende des Spektrums.
Ja, krass, ist wirklich krass. Ja, vor allen Dingen, das lief ja 8 Stunden oder was, haben die ihn in die Mangel genommen, aber hat er auch sozusagen dieses Theater da durchgezogen, ja? Also, und du hast es gerade schon gesagt, immer, wenn man das Gefühl hatte, oder er kommt nicht so ganz weiter, kam er mit diesen Beleidigungen um die Ecke. Da gab es ja noch ein paar ganz schöne. Ich bin eindeutig der Älteste hier. Ich habe die höchsten Ämter inne gehabt. Ich kann euch also belehren.
Da gab es das Gelächter auch in der sonst so ernsten Veranstaltung.
Aber er hat es, glaube ich, ernst gemeint.
Er wird gefragt, ob denn Pegasus tatsächlich nur gegen Spione und Verbrecher eingesetzt wurde.
Ich sage nochmal, dass die Nutzung von Pegasus völlig legal war. Es gab keine Verstöße gegen das Recht. Bei der enorm überwältigenden Mehrheit, man kann sagen, es waren wohl 99% der Fälle, handelt es sich um einfache Verbrecher. Es kann sein, dass es einen Fall gab, in dem Personen in öffentlichen Ämtern betroffen waren. Aber das waren auch Verbrecher.
Ja.
Ja, das waren auch Verbrecher.
Das hat mich schon schockiert. Weil damit sind ja, wenn man es jetzt mal übersetzt, da mögen tatsächlich natürlich auch wirklich kriminelle oder Ermittlungen bei Kriminalfällen oder bei Terrorverdacht dabei gewesen sein. Das weiß man ja alles noch nicht im Detail. Aber wenn es sich bewahrheitet, dass eben Staatsanwälte, Journalisten, Oppositionspolitiker und so weiter abgehört wurden, also einfach Leute, die der Peace kritisch gegenüberstanden, und dann zu sagen, und das qualifiziert sie als Verbrecher, diese Überzeugung von der eigenen Mission und Überzeugung davon, dass man ohne jeden Zweifel die richtige Person ist, für diese große Aufgabe für Polen zu handeln, und dass auch vor allem er weiß, wie es richtig läuft, dass diese Überzeugung so stark ist, dass er halt einfach rigoros die Leute bepöbelt.
Also ich meine, das scheint ihm nicht schwer zu fallen, Leute zu beleidigen. Also ich finde das jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Das ist doch seine Masche.
Du bist halt schon so abgebrüht.
Ja, ich bin so abgebrüht, genau. Knapp 100 Tage ist die neue Regierung in Polen jetzt im Amt und doch wird sie die alte Regierung einfach nicht los.
Die PiS blockiert nicht nur die Reformen, die Donald Tusk und seine Koalition auf den Weg bringen wollen, sondern auch die Aufarbeitung der 8 Jahre PiS-Regierungszeit davor.
Die PiS steht zwar einerseits mit dem Rücken zur Wand, in Umfragen kurz vor den wichtigen Regionalwahlen, ist sie seit dem Machtverlust im vergangenen Herbst abgeschmiert.
Interne, offen ausgetragene Streitigkeiten bis hin zu Gerüchten von Abspaltungen ganzer Teile der Partei schwächen sie zusätzlich.
Und trotzdem schafft es Jarosław Kaczynski wieder einmal, dass statt der großen Erwartungen der Koalition an einen wichtigen Untersuchungsausschuss, der eigentlich ein Riesenknaller werden sollte, am Ende, zumindest bisher, nur eine leere Hülle steht.
Ob das so bleibt oder ob der PiS bzw. konkreten Personen Gesetzesbrüche nachgewiesen werden können, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Bleibt also dran. In 2 Wochen gibt's wieder In Polen mit uns für euch.
Und bis dahin hört doch mal in den Podcast unserer Kollegin Sabina Mattei rein. Mattei fragt heißt er. In ihrer aktuellen Folge hat sie Klaus Bachmann zu Gast, Journalist, Historiker und Politikwissenschaftler, der seit den späten 80er Jahren in Warschau lebt. Auch wir hatten ja schon das Vergnügen mit ihm.
Die beiden sprechen über die Schwierigkeiten der neuen polnischen Regierung, das Land wieder demokratisch zu machen, ohne gegen demokratische Grundprinzipien zu verstoßen. Und wir hören uns wieder am 4. April, direkt nach Ostern. Do usłyszenia.
Tschüssikowski.